Herzlich willkommen zur 37. Folge von Cinema Classics, dem Making-of-Podcast der Zeitschrift Cinema. Mein Name ist Ralf Blau und ich sitze hier erneut mit meiner Kollegin Ina Hagemann. Hallo Ina.
Moin Ralf und moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und wir sprechen heute über einen Klassiker des Paranoia-Horrors der 50er Jahre, Die Dämonischen. Ein Film, der dann in der Folge mehrfach neu verfilmt wurde. Die Körperfresser kommen aus den 70ern, ist die bekannteste Neuverfilmung. Darüber sprechen wir am Schluss auch, über die verschiedenen Remakes. Aber jetzt sprechen wir erstmal über das Original. Und für alle, die den Film zunächst sehen wollen, bevor sie uns dabei zuhören, wie wir über den Film sprechen. Der Film ist erhältlich auf DVD und Blu-ray. Und abrufbar bei Sky und Wow, da ist er in der Flatrate, und bei Prime Video kostet er ein bisschen, für 3 Euro kann man ihn sich da anschauen. Ich erzähle jetzt zu Beginn wie immer erstmal ein bisschen, worum es bei Die Dämonischen überhaupt geht. Die Hauptfigur ist ein Arzt, das ist Dr. Miles Bennell. Der kommt von einem Kongress in seiner Heimatstadt Santa Mira zurück und da berichtet ihm seine Arzthelferin Sally Withers von einer Reihe seltsamer Vorkommnisse. Mehrere seiner Patienten sind davon überzeugt, dass ihre Familienmitglieder durch gefühllose Doppelgänger ersetzt wurden. Der Psychiater Dr. Dan Kaufman, der ebenfalls in diesem Ort lebt, vermutet eine Art Massenhysterie. Und als Miles dann bei seinen Patienten nachfragt, stellt sich heraus, dass plötzlich alles wieder in Ordnung zu sein scheint. Doch dann finden Miles' Freund Jack Belichick und dessen Frau Teddy in ihrem Haus einen sonderbaren, leblosen Körper vor, der Jack seltsam ähnlich sieht. Zusammen mit seiner Jugendliebe Becky will Miles der Sache auf den Grund gehen und bald stellen die beiden mit Schrecken fest, dass sie niemanden in dem Ort mehr trauen können. Das Ganze ist passiert sozusagen durch eine Art außerirdische Invasion. Darüber sprechen wir nachher auch noch, weil das tatsächlich in den verschiedenen Filmen, die daraus entstanden sind, oft sehr unterschiedlich auch dargestellt wird. Und Ina, du hast dich ein bisschen mehr beschäftigt mit der Entstehungsgeschichte des Films und die ist ja ziemlich kurios.
Naja, kommt drauf an, wie man das sieht. Man sollte vielleicht erstmal mit dem Produzenten anfangen. Das ist nämlich Walter Wanger und der war vorher zunächst eigentlich relativ erfolgreich. Der hatte mehrere Hits, kann man sagen. Er hat Frank Capras The Bitter Tea of General Yen 1933 produziert, John Fords Ringo 1939 und er hat auch mit Alfred Hitchcock Der Auslandskorrespondent 1940 gemacht. Und dann gab's allerdings auch noch in Wangers Karriere bittere Flops. Zunächst einmal Johanna von Orleo 1948, von dem er selber total überzeugt war. Und später, jeder wird sich dran erinnern, Cleopatra 1963. Aber ich glaube, ich springe ein bisschen vor, weil dazwischen wollte oder vielleicht auch eher musste Wanger beweisen, dass er aus wenig viel und vor allem auch mal wieder einen Hit produzieren konnte. Denn man muss sagen, der einzige Erfolgsproduzent war derzeit gerade äußerst negativ in die Schlagzeilen geraten. Als er nämlich von der Affäre seiner Frau Joan Bennett mit ihrem Agenten Jennings Lang erfuhr, ist er erstmal total durchgedreht, hat Lang auf offener Straße angeschossen. Und das sorgte natürlich nicht nur für einen Skandal und Schlagzeilen. Lang hat zwar überlebt, aber Wanger musste sich natürlich vor Gericht verantworten und kam am Ende sogar für 4 Monate ins Gefängnis. Das hat natürlich, wie man heute so sagen würde, seinen Ruf erstmal ziemlich ruiniert. Und dann musste er sich erstmal wieder zurückerarbeiten, was er vorher aufgebaut hatte. Und ja, musste dann erstmal wieder versuchen, im Filmbusiness überhaupt Fuß zu fassen. Und ja, als er dann seine Haftstrafe verbüßte, kam zum Glück Walter Mirisch von Allied Artists und hat sozusagen seinem Kumpel Wanger damit geholfen, indem er, während Wanger noch im Gefängnis saß, ihn als Produzent des Films Kansas Pacific in 1953 hat eintragen lassen und ihm sogar Gehalt gezahlt und ihm auch eine Gewinnbeteiligung gegeben, sodass Wanger zumindest erstmal nicht ganz raus war aus dem Business. Und nachdem er wieder entlassen wurde, konnte er seine Gefängniserfahrung zumindest erstmal positiv nutzen, wenn man das so sagen kann. Und er hat Terror in Block 11 in Angriff genommen. Der entstand 1954. Das war ein Gefängnisfilm, den er selber produziert hat für Allied Artists und der auch zum Erfolg wurde. dort hat Wenger dann Regisseur Don Siegel kennengelernt, der dann auch tatsächlich der Regisseur seines Vertrauens wurde, als es um die Dämonischen ging.
Genau, und die Dämonischen, also The Body Snatchers im Original, basiert ja auf einem Roman von Jack Finney. Und das ist, habe ich schon angedeutet, so eine düstere Fiktion über gestaltlose Aggressoren aus dem All. Im Remake von Philip Kaufmann aus den 70ern sieht man ja am Anfang so diese komischen Fasern auf einem fremden Planeten, die dann zur Erde fliegen. Ich weiß gar nicht, die Dämonischen sieht man, glaube ich, nur nachher diese riesigen Schoten. Ich glaube, da sieht man gar nicht, wie das auf die Erde kommt. Und die eben von den Menschen allmählich Besitz ergreifen und sie ersetzen. Ich habe schon vorhin erwähnt, das war so eine klassische Paranoia-Geschichte der 50er Jahre. Das wurde ja gedeutet auch als Angst in der McCarthy-Ära, eben Angst vor dem Kommunismus und vor der Unterwanderung und der Gleichschaltung der Menschen und der Auslöschung der Individualität. Ich kann nachher noch mal kurz darauf eingehen, wie Don Siegel das selber gesehen hat. Der hat natürlich sozusagen wusste, dass das Thema da mitschwingt. Es ist jetzt aber nicht vordergründig ein politischer Film. Aber es ist immer interessant, sozusagen Filme in der Zeit zu betrachten, in der sie entstanden sind. Und diese Kommunismusparanoia war ja in den 50er Jahren extrem ausgeprägt in den USA. Es war die Frühzeit des Kalten Krieges. Und dieser Elliot Artist-Präsident Steve Broidy, der hat dann die Rechte an dem Finney-Roman erworben und Siegel tatsächlich als Regisseur verpflichtet. Die waren so ein bisschen spezialisiert auf B-Movies, haben zwischendurch mal versucht, so ein bisschen in die A-Liga vorzustoßen. Das war nicht so erfolgreich. Also sie haben sich dann wieder so auf B-Movies verlegt und die hatten eigentlich so ein Budget von $1 Million. Und hier in dem Fall hat er versucht, das Ganze noch billiger über die Bühne zu bringen. Ina, du hast die Zahl gefunden. $454.864 betrug das ursprüngliche Budget, mit dem Siegel loslegen sollte. Und man wollte das ursprünglich an Originalschauplätzen des Romans verfilmen, doch dann hat Broidy das Budget nochmal gekürzt auf $350.000 und die Drehtage noch zusammengestrichen. Das waren mal 24, jetzt waren es nur noch 20 und dann haben sie entschieden, das geht nicht, da kann man nicht on location drehen. Die haben da ganz viel im Studio gedreht und an 6 verschiedenen Kleinstädten und haben sich dann so eine fiktive Stadt ausgedacht, die eben Santa Mira heißen sollte. Bei der Besetzung hat man ja auch zunächst irgendwie an relativ namhafte Leute gedacht. Daraus wurde dann aber nichts, oder?
Nee, das stimmt. Geträumt wurde erstmal davon, dass Charlton Heston oder Richard Kiley den Protagonisten Miles Bennell spielen könnte. Aus unterschiedlichen Gründen wurde daraus nichts. Und dann wandte man sich Kevin McCarthy zu, der zwar zu der Zeit noch relativ unbekannt war, aber auch schon mit Regisseur Don Siegel zusammengearbeitet hatte. Und der war wohl ganz angetan von dem jungen Mann. Und die weibliche Hauptrolle, Becky Driscoll, wird von Dana Winter gespielt. Und die soll angeblich auch ganz oben auf der Wunschliste aller Verantwortlichen gestanden haben. Allerdings sollen aber auch andere Namen kursiert sein, wie Kim Hunter oder Donna Reed. Aber man hat sich sehr schnell auf Dana Winter geeinigt. Es gab da allerdings ein Problem. Die hat er nämlich gerade bei 20th Century Fox unterschrieben. Und dann musste Wenger das Studio anbetteln und überreden, das Startdatum ihres Vertrages nochmal nach hinten zu schieben, damit sie bei Allied Artists nochmal mitspielen konnte für einen Film. Das hat allerdings geklappt. Und sie wird später auch mal sagen, das sei der beste Film gewesen, an dem sie mitgespielt hat. Also sie hat immer gesagt, das war auch so ein Herzensprojekt für sie gewesen.
Erstaunlich, dass so ein, sag ich mal, Low-Budget-Produzent irgendwie bei 20th Century Fox anklopfen kann und sagen kann, du, ich möchte eigentlich die Schauspielerin, die ihr gerade verpflichtet habt, die würde ich gerne nochmal beschäftigen und könnt ihr nicht den Vertrag irgendwie einen Monat oder zwei irgendwie in die Zukunft verlegen. Interessant.
Ja, also Wenger war ja schon vor seiner Eskapade ein relativ großer Name und er hatte bestimmt auch den ein oder anderen Kontakt, den er da noch nutzen konnte.
Ja, und die Namen, die du erwähnt hast, heute kennt man die nicht mehr so. Kim Hunter hat damals in Endstation Sehnsucht gespielt und Donna Reed in Verdammt in alle Ewigkeit, also Titel, die man kennt, große 50er-Jahre-Klassiker, heute ein bisschen schwer zu gucken, finde ich, weil sie doch sehr melodramatisch und mit sehr extremen Musikeinlagen und so erzählt sind. Also diese 50er-Jahre-Melodramen sind wirklich eine Anfechtung. Ich stehe das immer kaum durch. Aber sind natürlich große, große Filme der Filmgeschichte, haben alle Oscars gewonnen und so weiter. Genau, als Drehbuchautor hat man dann einen Daniel Mainwaring an Bord geholt, mit dem Siegel schon bei Warner Brothers zusammengearbeitet hat. Und der Name sagt mir jetzt persönlich nichts. Aber die Dreharbeiten fingen dann relativ schnell an. Am 23. März 1955 hat man in Sierra Madre, das ist eine Kleinstadt in Kalifornien, angefangen zu drehen. Und am Ende waren es dann 23 Drehtage, glaube ich. Also man hat dann sozusagen den Drehplan um 3 Tage überschritten. Über die Dreharbeiten selber ist, glaube ich, kaum was bekannt. Also ich habe da nichts gefunden. Das war, glaube ich, auch eine Zeit, wo man das nicht in dem Maße so dokumentiert hat wie heute, wo ja viele Anekdoten vom Set bekannt sind. Und ich glaube, das lief wahrscheinlich dann so. Diese Low-Budget-Produktionen waren ja einfach wahnsinnig schnell. Ich glaube, da war gar keine Zeit für besondere Vorkommnisse. Das wurde einfach ziemlich schnell runtergekurbelt, ne?
Ja, ich weiß allerdings, in Sierra Madre haben sich die Leute wohl ziemlich gefreut. Zumindest habe ich ein paar Zeitungsartikel gefunden, dass das so ein großes Ding war, dass da Dreharbeiten stattgefunden haben. Und natürlich auch die Szene, wo Miles und Becky vor ganz vielen Statisten weglaufen, das waren alles tatsächlich auch Einwohner aus der Stadt. Und ich fand es irgendwie ganz lustig, dass sie dann ja eben nicht gesagt haben, okay, dann ist das hier jetzt Sierra Madre. Nein, sie haben ja daraus die Stadt Santa Mira gemacht und haben dann auch extra alle Ortsschilder überklebt. Also wenn ich mir vorstelle, dass das ja auch einen relativen Aufwand mit sich gebracht haben muss. Aber ja, also zumindest in dem Örtchen war das wohl der Renner gewesen, die 23 Drehtage.
Also die Querelen kamen dann, glaube ich, gegen Ende, weil das Studio nicht zufrieden war mit dem relativ pessimistischen Ende. Und dann haben sie, glaube ich, auch noch so ein Voice-Over verlangt. Du hast den Film ja ein bisschen besser in Erinnerung als ich. Ich glaube, es gibt am Anfang so eine Erzählung von einem anderen Arzt, der erzählt, was ihm sozusagen zugetragen wurde, was in diesem Ort passiert ist, ne?
Naja, das ist tatsächlich die Hauptfigur, Miles Bernal, sozusagen in der Rahmenhandlung auch auftaucht. Das ging ja damit los, dass Bernal in der Notaufnahme eines Krankenhauses sitzt und einem Psychiater seine Geschichte erzählt.
Ah, so rum, genau.
Und da wird natürlich zunächst angenommen von den Leuten im Krankenhaus, dass dieser Arzt, der hier sitzt und so komische Sachen erzählt, dass der irgendwie nicht ganz dicht ist, um es mal so auszudrücken. Und dann wird das ganz am Schluss ja wieder aufgenommen in der Schlussszene, in der es einen Telefonanruf gibt und dann bekannt wird, dass bei einem Autounfall mit einem Lastwagen Schoten entdeckt wurden. Und da kriegen die Leute im Krankenhaus dann mit, oh, was dieser Bernal erzählt, das stimmt ja. Und dann verständigen sie die Behörden und somit ist es dann am Ende natürlich offen, ob da tatsächlich was passiert, weil ursprünglich sollte der Film nämlich damit enden, dass Miles auf einer Autobahn hin und her läuft und rumschreit und versucht, die vorbeifahrenden Leute zu warnen. Das gelingt natürlich überhaupt nicht. Es hört ihm niemand zu. Es interessiert sich keiner dafür. Und dann sehen nämlich die Zuschauer auch eben, dass diese besagten Lastwagen mit den Schoten schon längst unterwegs sind in andere Städte. Don Siegel und Drehbuchautor Daniel Mainwaring, die waren sehr begeistert von diesem Ende und fanden, das passte eben sehr zu dem gruseligen Thema und hatten zunächst dafür gekämpft, dass das Ende sein sollte für den Film. Dann mussten sie aber am Ende nachgeben, weil das Studio sich darauf überhaupt nicht einlassen wollte. Und dann hat Don Siegel auch am Ende gesagt, ja, okay, ich drehe euch das neue Ende, ich mache das, was ihr wollt, aber eigentlich finde ich es ziemlich blöd. Und er hat auch irgendwie ja dann sowas gesagt, das Studio hätte den Film fast komplett ruiniert.
Ja, richtig. Und weil Wenger ja unbedingt einen Erfolg braucht, da hatte er, glaube ich, noch die verrückte Idee, den damals sehr populären Orson Welles, der ja bekannt wurde mit Krieg der Welten und dann in den 50er Jahren ja bekannt dafür war, dass er irrewitzige Filmprojekte auf die Beine gestellt hat, die dann alle im Schnittstudio sozusagen auch ruiniert wurden. Also Lady von Shanghai wurde ja komplett zusammengeschnitten und die Andersons auch. Und die Idee war, dass Orson Welles, der damals eben, wie gesagt, sehr populär war, auch gerade so in diesem Science-Fiction-Bereich, dass der einen Prolog einsprechen könnte für den Film, was natürlich sozusagen auch eine gute Werbung gewesen wäre. Da hat sich Orson Welles aber nicht drauf eingelassen. Er hat gesagt, okay, wenn ich das mache, dann will ich aber auch selber Regie führen und dann erstmal das Drehbuch umschreiben. Und da haben die anderen dann abgewunken, gesagt, nee, vielen Dank, das kennen wir wissen, wie das geht. Wenn du anfängst, Drehbücher umzuschreiben und ein Regieprojekt in die Hand nimmst, wir wollen in 20 Tagen fertig sein und das schaffen wir mit dir nicht. Und dann blieb Don Siegel eben Regisseur und die Idee mit Orson Welles wurde begraben. Ja, also kurios, also wirklich eine kuriose Fußnote der Filmgeschichte, finde ich auch. Und dann haben sie sich ja ziemlich gestritten über den Filmtitel. Denn The Body Snatchers, das war der Titel des Romans, also übersetzt die Körperdiebe, das fand Wenger ziemlich doof und hat dann vorgeschlagen, They Came From Another World, also sie kommen aus einer anderen Welt, diesen außerirdischen Aspekt betont. Das wollte Siegel nicht. Siegel hat dann vorgeschlagen, Sleep No More, was ja ein entscheidendes Motiv ist in allen Verfilmungen dieses Romans. Besonders intensiv erinnere ich mich zum Beispiel an den Kaufmann-Film von 78 mit Donald Sutherland, der ja wirklich dann gegen Ende des Films wirklich massiv dieses Thema hat, dass er nicht einschlafen darf, weil wenn du einschläfst, dann beginnt halt diese Transformation, dann wirst du ersetzt. Und dann gab es noch den Titel Better Off Dead, also besser tot, was finde ich eine ziemlich verrückte Variante gewesen wäre. Und geeinigt hat man sich dann schließlich auf Invasion of the Body Snatchers, das ist der Originaltitel von Die Dämonischen, wo man eben beide Aspekte, diese Body Snatchers, also die Körperdiebe und eben diese Invasion aus dem Weltall sozusagen im Titel untergebracht hat. Und der Titel Die Dämonischen ist natürlich, das kennen wir, gibt es unzählige Beispiele, kann man ganze Bücher drüber schreiben über die deutschen Filmtitel, dass die oft sehr weit wegführen von dem, was die Originaltitel erzählen. Genau, dann kam der Film am 5. Februar 1956 tatsächlich in die Kinos und war auch gar nicht so erfolglos. Also er hat bei der Erstauswertung 1,2 Millionen Dollar eingespielt, also deutlich mehr als die Produktionskosten. Ich glaube, damals war das auch noch nicht so extrem wie heute. Also heute ist ja ein Film, der 200 Millionen kostet, muss ja mindestens 600 Millionen wieder einspielen, um irgendwie die ganzen Nebenkosten zu refinanzieren und die ganze Werbung und so weiter. Das war damals, glaube ich, noch nicht so extrem. Also ich glaube, 1,2 Millionen war für einen Film, der 350.000 gekostet hat, glaube ich, ein ziemlich ordentliches Ergebnis.
Da muss man aber auch sagen, dass Wenger da zumindest auch den richtigen Riecher hatte. Weil er sich ja damals, als er den Roman das erste Mal gelesen hat und dachte, Mensch, das könnte man doch auch gut verfilmen. Das ist doch die perfekte Geschichte, weil die jungen Leute heutzutage, die stehen doch alle auf Science Fiction. Und diesen Trend müssen wir aufgreifen. Und er hat natürlich genau recht gehabt in dem Fall.
Ja, das stimmt. Das gab damals so einen richtigen Trend mit diesen Science-Fiction-Filmen. Und die haben ja auch angefangen mit so Gimmicks in den Kinos. Also, dass dann Leute verkleidet im Kinosaal auftauchten oder irgendwelche anderen Effekte, um sozusagen noch so ein bisschen Spektakel zu veranstalten. Ich weiß, Joe Dante hat mal so einen Film darüber gedreht, über diese Horror- und Invasionsfilme der 50er Jahre, so eine Parodie. Das war eigentlich ziemlich lustig. Genau, wir haben schon drüber gesprochen, über die politische Interpretation, eben McCarthy-Ära, Kommunismus, Paranoia. Und Don Siegel hat sich ja später selber dazu geäußert und hat gesagt, ja, der politische Bezug war natürlich unvermeidlich, aber er hat eben versucht, das nicht so in den Vordergrund zu stellen und legt eben Wert darauf, dass Spielfilme eben primär unterhalten sollen. Und Siegel selber ist ja dann sehr berühmt geworden nachher mit Dirty Harry. Das war sein größter Erfolg. Er hat ja dann lange Zeit noch wirklich sehr gute Polizeithriller gedreht, also wirklich hier seine... war ja noch der Anfang seiner Karriere, der Mitte der 50er, und hat aber wirklich dann tolle Filme anschließend noch gemacht. Ja, und aus Walter Wenger ist ja dann auch noch was geworden. Du hast es schon angedeutet mit Cleopatra. Er hat vorher ja Lasst mich leben gedreht. Das war, glaube ich, 58 ein Film, sehr intensiv. Ging es um die Todesstrafe in den USA, so ein Justizdrama. War, glaube ich, auch Oscar nominiert. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt was gewonnen hat, aber ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, der Film. Aber der war in den 50ern tatsächlich relativ wichtig. Ja, dann hat er für die Fox die Produktion von Cleopatra übernommen und wir wissen alle, wie die Geschichte von Cleopatra geendet ist, dass die 20th Century Fox da fast in die Knie gegangen wäre und das Studiogelände nachher so verwaist war, weil die irgendwie ihr ganzes Geld in Cleopatra gesteckt haben. Da wurde kein anderer Film mehr produziert in der Zeit. Das Studiogelände in den USA war sozusagen leer. Selbst die Kantinen waren geschlossen, weil nichts mehr stattfand. Das hat das Studio, wie gesagt, fast ruiniert und eben auch Wengers Karriere. Der hat sich danach nicht mehr so richtig erholt und danach, glaube ich, keine großen Sachen mehr produziert.
Erzähl doch mal, wie du den Film fandst, als du ihn geguckt hast. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe den Film gesehen, als ich noch ziemlich jung war. Und ich muss gestehen, ich habe zuerst die Neuverfilmung mit Donald Sutherland gesehen und persönlich liebe ich die auch noch ein bisschen mehr, aber ich habe danach dann die Dämonischen geguckt, weil mich das total, also diese Thematik total fasziniert hat, also Identitätsverlust, Gefühllosigkeit und was ich noch weiß, als ich, ja, ich weiß nicht, ob ich da noch Kind war oder schon Teenie, als ich die Filme gesehen habe, aber ich weiß, was ich auch sehr beängstigend fand, war so die Tatsache, okay, die Hauptfiguren, die wissen was Einfluss auf alle anderen Menschen um sie herum hat und keiner glaubt ihnen das. Sie wollen das erzählen und wollen anderen Leuten helfen, wollen andere Leute retten und keiner glaubt das. Die denken alle, die sind bescheuert. Und das waren alles so Sachen, die ich damals wirklich gruselig fand und die mich aber gleichzeitig auch extrem fasziniert haben, sodass ich dann auch alles sehen wollte, was irgendwie mit Body Snatchers zu tun hat. Und das hat sich irgendwie auch heute noch nicht geändert. Wie war das denn bei dir?
Ja, ich habe gerade spontan gedacht bei diesem Thema, was ja wirklich sehr beängstigend ist, dass man weiß, dass sozusagen was passiert und keiner glaubt einem. Denkt man sofort an USA, Donald Trump, all diese Fake News, Leute, die in irgendwelchen Blasen leben und die an die irresten Sachen glauben und für wissenschaftliche Erkenntnisse und normale Reality-Check und so überhaupt gar nicht mehr erreichbar sind, sondern nur noch das glauben, was sie glauben wollen oder was sie in ihrer Wahnhaftigkeit sozusagen für real halten. Das finde ich auch immer sehr beunruhigend. Das funktioniert ja in diesem Film auch wirklich sehr gut. Und ich habe tatsächlich den zuerst gesehen und habe eine ganze Reihe von diesen 50er-Jahre-Filmen, Tarantula und Der Schrecken vom Amazonas, und mir dann angeguckt, also so diese ganze Welle an Horror- und Science-Fiction-Filmen aus den 50ern. Und mag die immer noch sehr, weil ich finde, die haben einfach so eine Grundnaivität, ein bisschen auch durch diese ruhige Erzählweise und durch das Schwarz-Weiß, die wirken so wirklich zeitlich ja sehr entrückt von uns. Und es ist so filmhistorisch einfach super interessant, die zu gucken. Und den Philip Kaufman-Film mit Donald Sutherland habe ich tatsächlich jetzt in Vorbereitung auf unseren Podcast mir zum ersten Mal angeguckt, weil das war von diesen 4 Filmen, die es gibt, der einzige, den ich nicht kannte. Habe immer nur gehört von dieser sensationellen Schlusssequenz, die man nie wieder vergisst. Und der war ja, wusste ich gar nicht, tatsächlich durchgängig ziemlich populär besetzt, eben mit dem jungen Jeff Goldblum noch, dann mit Leonard Nimoy, und Brooke Adams hat die weibliche Hauptrolle gespielt. Die hatte vorher gerade mit Terrence Malick in der Glut des Südens gedreht, war also zu dem Zeitpunkt relativ populär, hat danach so ein bisschen in der Versenkung wieder verschwunden, hat dann ja Tony Shalhoub geheiratet und der dann mit Monk sehr bekannt wurde. Da hat sie nochmal ab und zu eine Gastrolle gespielt. Und ich fand ihn auch gut. Ich finde auch, dass er ganz gut gealtert ist. Die Körperfresser kommen von 78. Es war mir da aber am Schluss ein bisschen zu viel Hassel. Also als das dann losgeht und diese Verfolgungsjagden im Dunkeln und du weißt immer nicht mehr, wo sind sie jetzt und wer rennt jetzt hinter wem her. Und das war also viel irgendwie viel Hektik und Handkamera und so. Das war mir da ein bisschen zu viel. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ansonsten vorher fand ich, dass er, auch wenn man so dieses Setting San Francisco 70er Jahre, man kennt das ja, die 70er Jahre Filme haben, wenn man sie heute guckt, auch so ein ganz besonderes Flair, auch die Filme, die in New York gedreht sind, weil sie einfach zeigen, wie sehr Amerika sich auch verändert hat und die Städte sich verändert haben und das Leben in den Städten. Das hier ist wirklich noch so das alte Amerika, wo es so ein bisschen runtergekommen war, ein bisschen verranzt und viele Graffitis und sowas. Der hat so einen schmutzigen Look, auch dieser Film, das hat mir auch gut gefallen. Genau, aber wie gesagt, also ich bin eigentlich ein Fan von dem ersten Film, und den Film, den ich danach gesehen habe, war dann tatsächlich die Version von Abel Ferrara von 1993, der hieß Body Snatchers, Angriff der Körperfresser, und das war so auf dem Höhepunkt von Ferraras Karriere. Der hat mit Kings of New York, glaube ich, 1990, das war so der Film, mit dem er richtig für Aufsehen gesorgt hat. So ein Polizeifilm, sehr eigentümlich, sehr seltsame Dramaturgie, also wirklich sehr B-filmig auch, aber sehr eigenwillige Art, so ein bisschen so aus dieser Zeit, auch als Escape from New York und so entstanden sind, also das passt so in die Zeit. Dann hat er Bad Lieutenant gedreht mit Harvey Keitel und danach eben diesen Body Snatchers Film, und er hat, finde ich, einen ziemlich cleveren Kniff gemacht. Der Film spielt nämlich auf einer Militärbasis. Und da hast du natürlich genau dieses Thema mit dieser Verwandlung, weil wodurch die Leute, die sich verwandelt haben, auffallen, ist, dass sie sich eben plötzlich so seelenlos, so ein bisschen roboterhaft, mechanisch verhalten. Und das ist natürlich, wenn du so eine amerikanische Militärbasis, wo so ein militärischer Drill herrscht und so eine Befehlsstruktur und den Leuten eigentlich alles Individuelle und Persönliche ausgetrieben werden soll, dann ist natürlich ein genialer Kniff, weil diese Verwandlung natürlich dadurch nochmal sehr viel schwerer überhaupt zu erkennen ist, weil die Leute sich eh schon sozusagen in dieser Richtung verhalten. Ich weiß nicht, hast du den Film gesehen und wann hast du ihn gesehen?
Ich habe den relativ zeitig dann auch gesehen, als man die Möglichkeit hatte, weil ich mitbekommen hatte, dass es eine Neuverfilmung geben sollte. Und ich war wirklich, als ich das mitbekommen habe, sehr, 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 sehr begeistert schon vorwiege und habe irgendwie alles dran gesetzt, diesen Film zu sehen, und habe den dann irgendwie, als es ging, dann auf Videokassette bekommen. Und hab den dann auch geguckt, und ich hab dann auch gedacht irgendwie so, okay, ja, die haben natürlich dann das gleiche Motiv genommen, aber es ist tatsächlich ja auch nur noch das Grundmotiv, während der Film von Kaufman ja auch noch teilweise die Namen der Protagonisten beibehalten hat und ja auch sogar Kevin McCarthy und Don Siegel kleine Cameo-Auftritte hatten. Dass Ferraras Verfilmung ganz anders war. Das fand ich auch interessant, weil es eben komplett im Prinzip eine andere Geschichte war, die nur noch in Anführungszeichen auf den gleichen Grundmotiven beruhte. Ich kann mich noch damals daran erinnern, dass ich den auch mochte, aber ich war immer noch so begeistert von Donald Sutherland. Der Ferrara-Film war jetzt dann am Ende nicht so ein Herzensfilm von mir geworden. Ich fand ihn ganz gut und ich habe ihn auch ein paar Mal tatsächlich gesehen, aber er hat mich jetzt nicht so mit der Begeisterung erfüllt, die ich im Vorwege gedacht hätte. Aber das lag vielleicht auch mit daran, dass ich mir im Vorwege vielleicht auch zu große Hoffnung oder zu große Erwartung gehabt hatte.
Also im Gedächtnis geblieben ist er mir unter anderem, weil da der junge Forrest Whitaker mitspielt, der ja danach dann erst richtig berühmt wurde. Und das ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben, in dieser Rolle. Er spielt, glaube ich, gar nicht die Hauptrolle, aber er spielt, glaube ich, einen der Kommandanten auf dieser Basis. Also die Hauptfigur ist wieder ein Arzt, der dahin versetzt wird und, glaube ich, die Folgen von irgendwelchen Versuchen untersuchen soll, medizinische Folgen. Und der da auch sozusagen von außen reinkommt, dieses militärische System. Und ich habe mal geguckt, weil tatsächlich dieser Film damals sehr umstritten war, auch so ein bisschen. Abel Ferrara ja auch so ein bisschen so als B-Film-Regisseur galt. Und die Meinung ging extrem auseinander. Ich habe zwei Kritikerstimmen aus den USA gefunden, von zwei sehr renommierten Kritikern. Einmal von Roger Ebert, sehr bekannten Kritiker aus Chicago. Der hat geschrieben, das sei mit Abstand der beste Film dieser Reihe. Also damals gab es ja dann drei. Und die Washington Post war genau gegenteiliger Meinung, gesagt, es sei nur eine seelenlose Imitation der beiden Vorgängerfilme. Also wieder ein wunderbares Beispiel dafür, dass man wirklich zu jedem Film jede Meinung findet. Es gibt natürlich so, sag ich mal, vorherrschende Meinungen, wie Filme sozusagen wahrgenommen werden, aber jeder kennt das, dass er Filme liebt, die generell von der Kritik und auch von Freunden nicht sehr geschätzt werden und umgekehrt, dass man Filme ganz blöd findet, die irgendwie ein hohes Renommee haben, muss man sich nichts bei denken. Selbst die großen Kritiker sind oft wirklich unterschiedlicher Meinung und sehen ganz unterschiedliche Dinge in den Filmen und halten wirklich die gleichen Dinge für missglückt oder gelungen. Also das finde ich total interessant, wie subjektiv Kritik einfach ist. Ja, dann gab es Oliver Hirschspiegel, der ist ziemlich geprügelt worden, als er 2007 dann ein weiteres Remake gedreht hat, das hieß Invasion. Ich glaube, das war sogar sein US-Debüt. Also Hirschspiegel war ja damals relativ populär, der hat das Experiment gedreht mit Moritz Bleibtreu und dann der Untergang, die letzten Tage im Führerbunker-Geschichte, die ja international auch sehr für Aufsehen gesorgt hat, mit Bruno Ganz als Adolf Hitler. Und später hat er dann einen Film über Diana gedreht, den ersten von mehreren, ist dafür auch relativ gescholten worden und hat einen, wie ich finde, sehr guten Film gedreht über Georg Elser. Und 2007 eben Invasion mit einer sensationellen Besetzung, Nicole Kidman und Daniel Craig. Und er durfte diesen Film gar nicht beenden.
Ja, das stimmt. Noch im Verlauf der Produktion wurde er von Warner Brothers, die mit der bis dahin fertiggestellten Fassung des Films absolut nicht zufrieden waren, ersetzt. Lana und Lily Wachowski, die mit ihrer Matrix-Filmreihe schon bewiesen hatten, dass sie sich mit Sci-Fi-Blockbustern auskennen, und James McTeague, der zunächst als Regieassistent bei Matrix dabei war und 2005 bei V wie Vendetta selbst Regie geführt hatte, sollten zusätzliche Dreharbeiten leiten und neue Szenen drehen. Es sollten mehr Action-Szenen und ein neues überraschendes Ende eingebaut werden. Und all das kostete zusätzliche 10 Millionen Dollar. Kidman zog sich während der Dreharbeiten sogar mehrere Rippenbrüche zu. Im Abspann wurden die neuen Regisseure dann überhaupt nicht genannt. Offiziell galt weiterhin Hirschspiegel als alleiniger Regisseur. Vielleicht stand der Film aber ohnehin schon direkt zu Beginn unter keinem guten Stern. Warner beauftragte 2004 nämlich Drehbuchautor David Kaczernik damit, ein geradliniges Remake von Die Dämonischen zu verfassen. Der hielt sich allerdings nicht daran und änderte die Geschichte grundlegend ab. Anscheinend ist er mit seinen Ideen am Ende ja durchgekommen. Im Abspann wird sogar darauf hingewiesen, dass der Film auf Jack Finneys Roman basiert. Von Die Dämonischen ist da aber gar nichts mehr zu lesen. Deshalb wurde der Titel, der ursprünglich ebenfalls Invasion of the Body Snatchers lauten sollte, am Ende auch schlicht zu Invasion gekürzt.
Ich finde, er wird sehr zu Unrecht gescholten. Also ich habe den Film gesehen, kannte auch schon die ganze Negativpresse aus USA. Der ist so ein bisschen mit Verspätung bei uns gestartet und war dann überrascht, wie gut der Film funktioniert. Und es wurde ja kritisiert so ein bisschen, dass es am Schluss zu viel Action gibt und so. Ich weiß nicht, konnte das nicht so richtig nachvollziehen. Und was er, finde ich, ganz gut gemacht hat, ist, dass er nämlich diese komische Geschichte mit diesen Samenfäden und Pflanzenfäden und außerirdische Schoten, die auf der Erde rumliegen und so, das hat er alles komplett gestrichen. Das sind ja auch die Dinge, die einen an den alten Filmen so ein bisschen skurril erscheinen. Und bei ihm gibt es tatsächlich am Anfang ein Raumschiff, das abstürzt und auf der Erde strandet. Und aus diesem Raumschiff heraus kommen dann eben diese Erreger, die eben diese Verwandlung in Gang setzen. Das fand ich einen ziemlich guten Kniff. Ich weiß nicht, hast du den gesehen?
Ja, ich habe den im Kino gesehen damals, weil da war es nämlich wieder so, dass ich dachte, eine Body Snatchers-Verfilmung und dann auch noch von Oliver Hirschbiegel und dann auch noch mit Nicole Kidman und mit Daniel Craig. Das fand ich damals alles ziemlich super und auch diesen Film, den habe ich sehr herbeigesehnt. Und ich weiß, als ich ihn gesehen habe, fand ich ihn auch wieder okay. Aber er hat mich auch nicht so begeistert. Und da habe ich mich noch hinterher gefragt, wieso eigentlich nicht? Also die Besetzung ist doch super und ich fand es eigentlich auch ganz gut tatsächlich, dass sie eben das so ein bisschen umgewandelt haben, dieses Motiv mit der Übernahme der Außerirdischen. Aber ich fand ihn tatsächlich auch ein bisschen gestückelt. Ich weiß noch, dass das auch in den Kritiken bemängelt wurde, dass dieser Film sich anscheinend ja nicht entscheiden kann, was er sein will, Actionfilm, Horrorfilm, Sci-Fi oder Drama. Und ich glaube, auch dafür wurde er teilweise sehr gescholten hinterher.
Mhm. Wobei, ehrlich gesagt, das liest man ja oft. Also das ist so ein beliebter Satz in Filmkritiken. Der Film kann sich nicht entscheiden. Ich finde, in der Regel ist das totaler Unsinn. Jeder Horrorfilm beginnt erstmal als Familiengeschichte. Eine Familie zieht irgendwo ein, neues Leben beginnt, neue Schule, neue Arbeit und so. Und dann zieht so langsam der Horror ein. Man würde aber nie sagen, der Film kann sich nicht entscheiden, ob er irgendwie ein Familiendrama oder eine Familiengeschichte oder so erzählen will. Also es ist immer so ein bisschen... Ja, es gibt Filme, wo das sehr sozusagen disparat ist. Man das Gefühl hat, der Film ändert ständig seine Tonalität, auch zwischen humorvollen Szenen, die nicht so richtig zum Rest passen. Und dann gibt es plötzlich unfassbar grausame Szenen, die nicht zu dem Humor vorher passen. Das gibt es. Aber ich finde, also zu sagen, ja, es ist eine Mischung aus dramatischen Elementen und eben Science-Fiction und Horror und Action und so, das, ehrlich gesagt, das sind ja die meisten Filme. Also das hat mich also damals nicht überzeugt und bis heute nicht, aber... Klar, ich glaube, das Problem, was ein bisschen ungerecht ist, ist, dass es tatsächlich drei Filme vorher gab, die eine vergleichbare Geschichte erzählt haben und dass man natürlich immer gemessen wird an dem, was war. Und ich glaube, wenn man die Vorgängerfilme nicht kennt, das ist ja oft generell auch das Problem von Remakes, dass wenn du das Original nicht kennst, ein Remake in der Regel ja besser wirkt, als wenn du diese ganze Vorgeschichte kennst. Und im Fall von Hirschbiegel gab es natürlich diese ganze Negativpresse vorher. Das nimmt einen auch nochmal negativ ein. Aber ich erinnere mich an einen anderen Film, hat überhaupt nichts jetzt hiermit zu tun. Der hieß We oder W.E. von Madonna. Das war ein Film, der lief auf irgendeinem Festival, großen Festival und ist total verrissen worden. Und ich habe gedacht, als ich ins Kino ging, was wird das? Und ich fand den Film sensationell. Ich fand ihn irrsinnig innovativ erzählt und toll gespielt und auch mit diesen postmodernen Elementen, dass du eben so eine 30er-Jahre-Geschichte hast und plötzlich Musik von den Sex Pistols und so. Ich fand das einfach total aufregend. Und das ist manchmal so, dass man schon so voreingenommen ins Kino geht, weil die Vorabpresse schon so schlecht ist, aber oft kann man es dann gar nicht nachvollziehen. Und ja, so ist es halt. Und dieses Motiv, so dieser seelenlose Austausch, der da stattfindet, ist mir jetzt in der Recherche nochmal aufgefallen, gibt es ja tatsächlich auch noch in anderen Filmen. Also ich habe neulich mal mir angeguckt, die Frauen von Stepford in so einem Halloween-Filmmarathon. Und zwar die Verfilmung aus den 70er Jahren.
Gab es da nicht auch mal eine Filmversion mit Nicole Kidman?
Ja, genau, da gab es auch ein Remake mit Nicole Kidman, genau. Dieser 70er-Jahre-Film ist auch sehr schön und da geht es ja auch darum, dass diese Frauen eben von den Männern sozusagen ersetzt werden, also ein beliebtes Motiv.
Ne, ich habe damals auch in den 90ern The Faculty gesehen, was ja auch so eine Sci-Fi-Comedy-Parodie war und da habe ich die ganze Zeit auch gedacht, das ist doch eigentlich auch The Body Snatchers. Es wurde aber, glaube ich, nie offiziell als Remake eingestuft, hatte, finde ich, aber sehr, sehr viel mit diesen Filmen zu tun.
Ja, aber guck mal, das ist auch ein Film, da könntest du auch sagen, der kann sich nicht entscheiden, ob er Komödie oder Horrorfilm oder Parodie oder was er sein will. Aber es ist einfach ein genialer Partyfilm.
Das wurde ja tatsächlich auch dem Originalfilm damals schon vorgeworfen, also den dämonischen. Da hieß es ja auch, da ist zu viel Humor drin. Das soll doch ein gruseliger Film sein. Warum flirtet Kevin McCarthys Figur mit der Figur von Dana Winter und sie machen so lustige Sprüche zwischendurch? Und das würde doch auch nicht passen. Also das war schon auch beim ersten Film Teil des Films, diese Mischung. Und ich weiß, dass sie aber auch damals schon, naja, zumindest für Verwirrung gesorgt hat bei dem einen oder anderen Kritiker.
Ja. Ja, damit sind wir am Ende, glaube ich. Und nächstes Mal sprechen wir über was ganz anderes, nämlich auch tatsächlich einen relativ alten Film, aber nicht aus den USA, sondern aus Japan. Und da wirst du dich demnächst intensiv mit beschäftigen, Ina.
Ja, da freue ich mich schon drauf. Das ist nämlich auch ein Film, den ich persönlich wirklich sehr gerne mag und der mich auch sehr geprägt hat.
Das ist Rashomon von Akira Kurosawa. Und über den sprechen wir dann auch im nächsten Podcast. Und dann freuen wir uns, wenn Sie wieder zuhören und sagen erstmal Tschüss und viel Spaß im Kino.